Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was für viele sicherlich sehr interessant ist, die sich gerade in der Genehmigungsphase befinden von ihrem Projekt. Denn nicht immer hat das Bauamt recht. Ich nehme euch heute mit auf ein reales Bauvorhaben, bei dem das Bauamt 4 Punkte bemängelt hat. Und ich zeige dir, wie ich damit umgegangen bin. Und am Ende dieser Folge wirst du verstehen, warum es sich lohnt, sachlich, argumentativ und gut vorbereitet mit Behörden zu sprechen und wo du immer dein Wissen und deine Rechte als Planer oder Bauherr vertrauen darfst. Okay? Also, handelt sich hierbei um ein Bauvorhaben in Rheinland-Pfalz. Und das ist das ist ein Erfahrungsbericht, okay? Und es muss nicht sein, dass es so auch in den anderen Bauämtern ist oder abläuft, aber das möchte ich doch vorab mal so sagen. Kommen wir mal dazu, wie das ganze Bauvorhaben erstmal aufgebaut ist, beziehungsweise worum es sich handelt. Es handelt sich hierbei um eine Sanierung eine Aufstockung eines bestehenden Mehrfamilienhauses mit nochmal zusätzlichen Wohnungen. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass auf den bestehenden Wohnungen nochmal eine Etage draufgesetzt wird und dann das Dachgeschoss nochmal draufkommt, also mit Schrägdach, Satteldach. So, und rechts und links von diesem Haus, jeweils an den beiden Stirnseiten, ist das Dach eingeschoben, sodass hier eine Dachterrasse entsteht, eine großzügige, und so das Dach eigentlich ein bisschen kürzer ist, wie das Haus ursprünglich im Bestand war. Okay, nur, dass man sich ein bisschen vorstellen kann. Fangen wir erstmal an, mit dem wie das verfahrenstechnisch ablief. Zunächst einmal muss man sich vorstellen, dass das eigentlich dann eingereicht wurde, zum Zeitpunkt, wo der digitale Bauantrag schon verpflichtend wäre. Und er wurde auch digital eingereicht. Mit der Bitte, das Ganze oder den Plansatz auch nochmal in Papierform zu schicken. Dreifach bitte, auf DIN A3. Man will ja keinen Stress haben mit dem Bauamt. Man will sich ja nicht querstellen und auf sein Recht beharren. Ja gut, dann machen wir das. Alles klar, so wurde dann der Antrag auch eingereicht. Sprich, einmal digital und einmal ausgedruckt in dreifacher Ausfertigung. Finde ich schon sehr, sehr lustig, weil das zumindest mal ganz oft der Fall ist, dass es immer wieder vorkommt, dass Bauämter das sehr individuell handhaben. Deswegen, wenn das bei dir der Fall ist oder nicht der Fall ist, sei nicht verwundert, dass es bei dir hier ganz anders laufen kann. Okay, aber das war schon mal so der Vorgeschmack. Und dann muss ich dazu sagen, dass das Bauvorhaben sehr lange unbeantwortet blieb. Und nach mehrmaligem Rückfragen bereits nach 2, 2,5 und 3 Monaten ergab, dass es sich jetzt so langsam in Bearbeitung begibt. Aber man kann noch nicht final sagen, wann das abschätzungsweise fertig sein wird. Okay. Und dann kam ein Schreiben vom Bauamt. Und die zuständige Sachbearbeiterin war schon, da war sie noch sehr positiv, sage ich mal, oder normal, neutral. Da kam einfach das Schreiben vom Bauamt, in dem eben drin stand, ja, folgende Sachen sind zu bemängeln. Und da frage ich mich, wenn folgende Sachen nach 3 oder mehr sogar als 3 Monaten zu bemängeln sind, wieso hat man das nicht früher gesehen? Okay, fangen wir mal an. Erstens, die Dachgaube und die Abstandsfläche, die damit einhergeht. Was wurde bemängelt? Das Bauamt monierte, dass die Gaube zu breit sei und dadurch die Abstandsfläche nicht mehr eingehalten werde. Denn laut der Auffassung muss die zulässige Breite der Gaube auf Basis der Dachfläche berechnet werden. Genau diesen Punkt, nämlich die Breite der Dachgaube, wurde nämlich in der Planung berücksichtigt bzw. nach der Landesbauordnung ausgelegt. Denn man ist hingegangen und hat sich die Landesbauordnung angeschaut und hat gesehen, wenn die Dachgaube weniger als die Hälfte der Wandfläche ist, dann bleibt die Dachgaube bei der Abstandsfläche nicht berücksichtigt. Ja, das heißt, der Aufbau der Dachgaube muss nicht bei der Abstandsfläche berücksichtigt werden. Denn wenn das berücksichtigt werden müsste, dann wäre es nicht möglich, weil dann die Abstandsfläche zu gering ist zum Nachbargrundstück. Aber dadurch, dass man von vornherein das so geplant hat, dass die Dachgaube unter den 50% ist, war eigentlich alles paletti. Und dann wird genau das moniert, sodass man hier eigentlich nochmal eine Umplanung benötigt. So wurde das eben auch ausgesagt, auch telefonisch gegenüber dem Bauherrn. Was war die Einschätzung? Die Einschätzung ergab, dass die Landesbauordnung grundsätzlich oder gründlich gelesen werden musste. Ja? Und nach meinem Verständnis bezieht sich die zuständige Breite der Dachgaube auf die darunterliegende Außenwand und nicht auf die Dachfläche, so wie es geplant war. Ja? Denn das Bauamt hat gesagt, nee, es kommt nicht auf die es kommt nämlich auf die Dachfläche an. Und dadurch, dass unser Dach, wie ich am Anfang gesagt habe, eingerückt ist von beiden Seiten, war die Dachfläche natürlich kürzer. Und somit war das mehr als 50% der Dachbreite die Dachgaube. Wie ging es weiter? Nach mehrem Hin und Her und einem Kommentarauszug vom Vermesser, denn man hat sich dann nochmal beim Vermesser rückversichert und nochmal angefragt, ja, wie ist denn das tatsächlich? Der Vermesser hat es auch so gesehen oder beziehungsweise auch so gesagt, hat auch einen Auszug aus einem Kommentar mit zugeschickt. Und dann wurde das weitergeleitet ans Bauamt und gesagt, ja, nee, guck mal, passt doch alles, oder? Die kurze Antwort war dann vom Bauamt, ja, wir müssen das nochmal kurz prüfen, wir geben nochmal kurzfristig Rückmeldung. Und tatsächlich nach ein paar Tagen, was auch sehr kurzfristig ist, ja, tatsächlich sehr kurzfristig, kam auch die Rückmeldung, ja, das stimmt, es ist die Wandbreite des darunterliegenden Geschosses relevant. Okay, also Punkt abgehakt. Ja, also man muss sich jetzt so vorstellen, das Bauamt schickt einfach mal was zu. Na, was heißt einfach mal? Die schicken zu, was denen nicht gefällt, mehr oder weniger. Ja, ist ganz salopp ausgesprochen. Und dann muss man halt umplanen, nachbessern, etc. etc. Ja, wenn ich jetzt hingegangen wäre und hätte gesagt, ja okay, das ist blöd, dann mache ich die Dachgaube kleiner. Verliere ich an Wohnfläche, etc., etc., ich muss das Ganze umplanen, der Architekt muss neue Pläne zeichnen, die Pläne vom Architekten werden genommen, auf der Basis muss dann der Vermesser die Lagepläne oder den Lageplan anpassen, die Abstandsflächen neu berechnen, etc., etc., es ist ein Rattenschwanz an Arbeit, das heißt, es wird Arbeit produziert. Okay, also, den Punkt konnte man abwenden bzw. argumentativ lösen. Was kannst du aus diesem einen Punkt mitnehmen? Ja, ist das dass die Landesbauordnung wichtig ist und dass es wichtig ist, dass man auch reinschaut. Ja, und auch du als Bauherr kannst da auch reinschauen und mal den einen oder anderen Punkt mal querlesen und überlegen, wie du es verstehst. Ja, ich weiß, es ist vielleicht nicht so selbstverständlich und deshalb schließt sich nicht gleich alles auf Anhieb, aber es lohnt sich doch mal, in die Originalquellen reinzulesen. Ich sage immer, ich brauche immer die Quelle. Und die Quelle, nicht irgendeine Quelle und Quelle, vertrau mir, Bruder, sondern ich brauche die Verordnung, das Gesetz, ich brauche die Originalquelle. Ja? Nicht ein Kommentar oder irgendwas, sondern die Originalquelle. Und ein Kommentar kann bei der Auslegung behilflich sein, damit man das natürlich auch richtig fasst. Ja, und alles, was du auch mitnehmen kannst, aus diesem einen Punkt ist auch noch, nicht alles, was das Bauamt zuerst sagt, ist auch rechtlich eindeutig. Okay, gehen wir zum zweiten Punkt. Und zwar die Spielplatzpflicht. Das Bauamt verlangte die Errichtung eines Kinderspielplatzes auf dem Grundstück, der mehrere Wohneinheiten entstehen und grundsätzlich das auch in vielen Landesbauordnungen so vorgesehen ist. Was wurde geprüft? In der Landesbauordnung steht aber, wenn ein öffentlich zugänglicher Spielplatz in unmittelbarer Nähe vorhanden ist, dann kann darauf verzichtet werden oder eine sogenannte Ablöse gezahlt werden. Also, dann hat man nachgemessen und der nächstgelegene öffentliche Spielplatz liegt 91 Meter Gehweg-Entfernung entfernt. Also fußläufig gut erreichbar. Wie ging es aus? Nach Vorlage der Nachweise zum Lageplan und der Spielplatzpflicht wurde dann zurückgenommen. Ja, was kannst du da nehmen? Spielplatzpflicht? Ja, aber Ausnahmen prüfen. Das heißt, ich habe zu jeder Verpflichtung gibt es vielleicht die ein oder andere Ausnahme. Immer bitte prüfen, weil was wäre entstanden? Es müsste ein Spielplatz angelegt werden. Also die Konsequenz davon. Ja, also nochmal, nur weil man Sachen genau liest und genau nimmt, kann man diese Punkte entkräftigen. Ja, was wäre denn die Konsequenz, wenn ein Spielplatz entstehen müsste? Es rührt ja daher, dass man eigentlich sagt, okay, bei einem gewissen bei Mehrfamilienhäusern braucht man einen Kinderspielplatz, damit die Kinder einfach aus dem Zuhause sozusagen in den Garten gehen können und dort spielen können. Meiner Meinung nach hinkt das. Meiner Meinung nach brauchen wir das bei einer gewissen Anzahl an Wohneinheiten. Also so, weißt du sicher, die großen Wohnanlagen ja bei 50, 60, 70 Einheiten oder sowas, ist es sicherlich sehr, sehr sinnvoll, weil da kann auch eine vernünftige Größe gebaut werden. Aber wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe mit 6, 7, 8 Einheiten, ja, wo ich dann einen Nachweis führen muss für 30 Quadratmeter Spielplatz, ja, wo im Endeffekt eine Sandbank oder ein Sandkasten hingestellt wird, eine Wippe und eine kleine Rutsche, ja, die irgendwo gekauft wird, hingestellt wird, nicht vernünftig gewartet wird, etc. etc. Was bringt das denn? Ja, was bringt das denn? Das bringt rein gar nichts. Vor allem bringt es rein gar nichts, wenn das auch Wohnungen sind, die nicht für Familien oder nicht von Familien bewohnt werden oder nicht für Familien geplant oder gedacht sind, sondern halt eben vielleicht auch nur ältere Menschen drin wohnen. Ja? Oder halt eben Singles. Ja, okay, bei Singles kann vielleicht noch ein kleines Kind dazukommen oder sowas. Da wäre es ja vielleicht dann sinnvoll. Aber es gibt so viele Häuser, da wohnen einfach keine Kinder drin und perspektivisch werden auch keine drin sein. Ey, das hinkt so ein bisschen, ja. Und da fände ich eigentlich besser, dass man sagt, okay, man bündelt das Ganze lieber und hat einen vernünftig guten, ausgebauten, gewarteten Spielplatz mit angemessener Fläche, wo man dann hingehen kann. Fußläufig sind dann auch vielleicht mal 500 Meter drin, dass die Kinder dann auch da hingehen. Und ich spreche da auch aus persönlicher Erfahrung. Wir haben bei uns einen Spielplatz, der ist mehr als 500 Meter weg. Oder vielleicht genau 500 Meter, ich weiß nicht, ich muss mal nachmessen. Aber auf jeden Fall ist er so weit weg, dass man da ein Stück weit laufen muss. Aber die Kinder machen das gern, weil das ein schöner Spielplatz ist, weil es da was zu erleben gibt. Ja? Und so ein 0815 Spielplatz oder Sandkasten mit Rutsche, das ist doch kein Spielplatz. Ja? Also bitte. Aber was wären die Folgen? Die Folgen wären, dass man das umplanen muss. Die Folge wäre, dass die Grünfläche, die auf dem Grundstück vorhanden ist, also dass die Spielplatzfläche nicht auf die Grünfläche von dem Grundstück angerechnet werden dürfte, bedeutet, wir hätten dann zu wenig Grünfläche auf dem Gelände. Ja? Oh, wow. Also, Rattenschwanz en masse. Okay, dann ging es weiter. Denn die Geräte müssten beschafft werden, müssten eingebaut werden oder platziert werden. Und dann bräuchte man ja noch eine Wartung dazu, damit es vernünftig ist. Ja? Und das sind alles laufende Kosten, die dem Bauherrn entstehen. Ja? Klar, das ist hier ein Mehrfamilienhaus und das ist, vielleicht tangiert das nicht alle von euch, die hier zuhören. Aber dennoch, finde ich, ist es doch relevant, was für Kosten hier produziert werden. Und wenn man eben reinschaut und merkt, okay, wir sind unter 100 Meter Entfernung von einem öffentlichen Spielplatz, dann kann man das doch machen. Selbst bei 200, selbst bei 300 Meter, finde ich, kann man das machen. Und ich bin ganz ehrlich, ich zahle lieber eine Ablöse von, weiß was ich, 2.000, 3.000, 5.000 Euro, damit das Geld in Gerätschaften der Spielplätze reingeht und dann dort halt eben vernünftige Gerätschaften angeschafft werden, die auch gewartet werden, etc. etc. Das haben doch alle viel mehr davon. Okay, also, dann geht's weiter mit dem dritten Teil, und zwar die Abstandsfläche auf dem Terrassendach. Da ich ja gesagt habe, dass oben das Dach eingerückt ist, entstehen oben zwei Terrassen. Und diese Terrassen haben ein Geländer. Und dieses Geländer, so wie das in der ersten Fassung des Planes gezeichnet war, war an der Außenkante hochgezogen. Ja, also Außenwand, Außenkante, einfach Geländer hochgezogen. So. Wenn man da in die Detailplanung geht, dann wird es höchstwahrscheinlich ja so sein, dass dieses Geländer nach innen verzogen ist von der Wand. Ja, dass man halt nicht diese Stufe hat von der Attika, wo man draufsteigen kann und aufs Geländer geht, sondern dass man da einfach, ja, wie soll ich sagen, den Abschluss innen hat. Ist von der Montage einfach, weil man kann es an die Wand montieren, etc., etc. Okay. Und das Problem war nun, dass das Geländer so, wie das gezeichnet war, Klammer auf, wir sind in der Entwurfsplanung, Maßstab 1 zu 100, ja, hätten wir eine Überschreitung der Abstandsfläche zum Nachbarn. So, die Lösung ist jetzt, das Geländer um 10 cm nach innen zu verschieben. Und dann haben wir es nicht. Das wurde moniert. Naja, klar. Und dann wurde halt gesagt, ja gut, dann müsst ihr halt kleiner bauen. Also gering. Kleiner bauen geht nicht. Ich kann das Geländer nicht kleiner unten setzen oder sowas. Ja, ich habe halt eine gewisse Höhe, die das Geländer braucht. Und die Lösung war sehr, sehr einfach. Ja, man nimmt es nach innen, der Wand, also an die Innenwand. Und dadurch, dass ich eine 24er Wand habe plus Dämmung von 16 cm, dann bin ich bei 40 cm. Also bin ich 40 cm nach innen gerückt mit dem Geländer und konnte mir so ersparen oder das beibehalten, dass ich das Geländer habe, aber noch in der Abstandsfläche bin. Okay? Ja, das ist eine minimale Änderung. Minimale Änderung. Aber manchmal ist es eine, ja, einfache, gibt es einfache Mittel, um halt einen Kompromiss zu finden, beziehungsweise um die Lösung herbeizuführen. Ja? In diesem konkreten Fall hat sich der Bauherr da auch viele Gedanken gemacht und schon vorab irgendwie, ah ja, das geht doch nicht, ah ja, 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 das ist doch alles schlimm und schlimm, schlimm, schlimm. Die Lösung war dann doch relativ easy und wurde auch so angenommen. So, komme ich zum vierten Teil, und zwar Brandschutzgründe, Brandschutzbeanstandungen bei dem Bauvorhaben. Und zwar, auch das Bauvorhaben wird angehört und da ist es so, dass die jeweiligen, ja, Spezialgebiete oder Fachgebiete des Bauamtes da noch ihr Senf dazu geben, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und dann ist natürlich, wird es halt landschaftlich geprüft, ja, also Grüntechnik, Grünstellplatz, Grünsatzung und so weiter und so fort, Abstandsflächen, klar, aber auch halt eben der Brandschutz. Und dann wurde halt eben gesagt, okay, dadurch, dass wir hier in eine andere Gebäudeklasse kommen, brauchen wir das und das Verfahren und dann ist das teurer und so weiter und so fort. Es wurde aber ein Kurzgutachten erstellt von einem Brandschutzgutachter und der hat dann noch ein bisschen mehr reingepackt, als er eigentlich machen musste und hat da die ganzen Infos reingenommen. Die Anforderungen an die Wände, die, man braucht Anforderungen, brandschutztechnische Anforderungen an die Wände, das heißt, wie lange die den Brand aushalten. Ja, wurde alles mit reingenommen. Du brauchst Anforderungen an die Türen. Ja, wie lang hält deine Wohnungseingangstür beispielsweise den Feuerwiderstand, beziehungsweise ist es rauchdicht oder nicht? Ja, das sind alles solche Informationen, die für den Brandschutz eben relevant sind und wichtig sind. Und die wurden auch aufgeführt. Die wurden auch aufgeführt. Und zwar in einem Gutachten. Ja, nicht direkt in den Plänen von dem Architekten, sondern halt eben in einem Gutachten. Und dann kam das Bauamt und sagte, ja, wir bräuchten hier die Angaben zu. Und dann kam eine ganze Reihe an Sachen, die aufgelistet wurden, was es halt noch benötigt wird. Und diese ganzen Informationen waren in dem Gutachten drin. Das ist doch komplett sinnbefreit. Da weiß die linke Hand nicht, was die rechte Hand macht. So fühlt sich zumindest an. Und dann hat man höflich nochmal darauf hingewiesen, dass diese Informationen, die gefordert ist, komplett allumfänglich in dem Gutachten des Brandschutzgutachters drin ist. Ach, okay. Ja, alles klar. Dann ist das ja auch vorhanden. Und was lernen wir daraus? Auch das Bauamt wird von Menschen bedient und Menschen machen Fehler, Flüchtigkeitsfehler, lesen, übersehen was, sehen was nicht, schreiben schnell was raus und schicken es weg. Das sind einfach solche Sachen, die sind menschlich. Ja, und ich habe da vollstes Verständnis dafür. Ich will jetzt kein Bauamt-Bashing machen oder Sonstiges. Es ist völlig verständlich. Ja. Ich will aber euch sensibilisieren und euch aufzeigen, dass es halt auch Beispiele gibt, wie dieses Beispiel hier bei diesem Bauvorhaben, bei dem es einfach, ja, einfach mehrere Sachen zusammenkommen, beziehungsweise man einfach merkt, okay, das alle machen Fehler, ja. Und wichtig ist, nicht einfach das, was das Bauamt sagt, schwarz auf weiß so hinzunehmen und zu akzeptieren, sondern da auch mal in die Diskussion gehen, einfach mal anrufen und einfach mal telefonieren und fragen und nochmal nach. Ja, und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn man nett miteinander kommuniziert und höflich ist, ja, dass das sehr, sehr viel zwischenmenschlich ist. Und wenn dann die Einsicht kommt, ja, oh, da haben wir ja ein bisschen übertrieben oder das ist ja ein bisschen, oh, da haben wir es übersehen oder, ja, wenn diese Einsicht kommt, dann sind die gewillt, dass das vorangeht und dass das abgeschlossen wird und sauber wird, ja, dann kann man mit denen auch reden, ja, und es ist nicht so, wie es oftmals heißt, und ja, vielleicht hat aber auch der eine oder andere die Erfahrung gemacht, dass es dann heißt, ja, nee, dann kommt das erstmal ganz unten auf den Stapel, wenn du mir so blöd wirst. Ich habe Bauämter erlebt, die sind sehr kooperativ, die sind sehr verständnisvoll und man kann mit denen reden. Ja. Aber, und das ist das große Aber, es kommt halt wieder aufs Bauamt an, es kommt darauf an, wer der Sachbearbeiter ist, etc. etc. Also der menschliche Faktor spielt da natürlich auch eine Rolle und das merkt man immer, immer, immer wieder. Das heißt, es ist oft eine Interpretationssache, ja. Und dann, wenn es interpretiert wird, dann ist auch Raum für Fehler da. Und wie gesagt, nicht alles ist dann vom Amt in Stein gemeißelt. Und wer gut vorbereitet ist, bleibt souverän. Freundlichkeit, Fachkenntnis und Beharrlichkeit führt euch zum Erfolg mit der Kommunikation mit dem Bauamt. Und genau. Was du auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen solltest, ist, dass du die Landesbauordnung, zumindest die Passagen, die relevant sind für dich vielleicht, auch selbst lesen solltest, denn das ist dein Werkzeug. Dokumentiere deine Argumente, bereite die Gespräche vor, auch ein Telefongespräch sollte gut vorbereitet sein, mit Texten, Skizzen, Lageplan etc., dass man eine Grundlage hat, und weiß, wovon man redet. Bleib dabei immer höflich und klar. Die Behörden sind, wie gesagt, auch nur Menschen. Und hab Mut, auch mal Widerspruch einzulegen, wenn du im Recht bist. Ja, und jetzt würde es mich interessieren, hast du auch solche oder so ähnliche Stories erlebt oder einfach ja Kuriositäten auf der Baustelle, nicht nur mit dem Bauern, sondern allgemein auf der Baustelle, dann schreib mir doch gerne. Schreib mir gerne eine E-Mail an info@bauherr-werden.de. Dann nehme ich das gerne vielleicht auch mal in den Podcast auf. Oder vielleicht machen wir auch mal ein Interview oder sowas. Ja, also hat sich schon vieles ergeben. Schreib mir gerne eine E-Mail und schick diese Folge gerne allen weiter, die sich gerade in der Genehmigungsphase befinden. Denn für die ist diese Information sehr, sehr relevant. In diesem Sinne danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr-Werden. Ciao, dein Maxim.